Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, um deiner Gnade und Treue willen. Mit diesem Wort aus Psalm 115 möchte ich Sie ganz herzlich zum Gottesdienst hier bei uns begrüßen. Wie schön, dass wir im Namen Jesu zusammen sein können und das in Freiheit. Wir haben es doch gut. Ich lade Sie ein zum Gebet. Herr Jesus, hab so von Herzen Dank, dass wir jetzt in deinem Namen zusammen sein dürfen. Und du hast gesagt, wo zwei oder drei in deinem Namen zusammen sind, da bist du mitten unter uns. Und wir freuen uns, dass du hier bist. Hab Dank für jeden Einzelnen, der heute Morgen kommen konnte, für die Kraft, die du geschenkt hast. Hab Dank, Herr, dass du uns selber dienen willst. Du, unser Heiland, durch den wir zum Vater kommen dürfen. Und wir möchten ganz weit offene Herzen haben für das, was du uns schenken willst heute Morgen. Danke, dass wir in der Stille dir jetzt auch bringen dürfen, was uns gerade beschäftigt. Danken dir, dass du uns hörst und loben deinen heiligen Namen. Amen. Als Schriftlesung hören wir aus Apostelgeschichte 3 ein bisschen was von dieser Geschichte, wo Petrus und Johannes den Lahmen an der schönen Pforte im Tempel treffen. Es wurde ein Mann herbeigetragen, lahm von Mutterleib. Den setzte man täglich vor die Tür des Tempels, die da heißt die Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach: Sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach: Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest, er sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, um den Namen Gottes geht es heute Morgen. Stellen Sie sich vor, wir machen eine Umfrage in Ihren Heimatorten zum Beispiel. Und wir stellen die Frage: Worum geht es eigentlich beim Beten? Und die Leute könnten den Satz vervollständigen: Es geht beim Beten darum, dass. Punkt, Punkt, Punkt. Jetzt würde ich am liebsten hier eine Umfrage starten und fragen, wie Sie diesen Satz vervollständigen. Es geht beim Beten darum, dass. Vielleicht würden auf der Straße manche Leute sagen: Naja, beim Beten, da geht es darum, dass ich mein Leben besser bewältigen kann. Ist ja nichts Schlechtes. Oder beim Beten geht es darum, dass ich irgendwie Hilfe kriege, Antworten kriege, ist ja gar nichts Schlechtes. Könnte aber natürlich auch sein, jemand sagt: Naja, beim Beten geht es darum, dass ich mich selber ein bisschen beruhige. So ein bisschen Autosuggestion, wissen Sie? Wenn man dann sich erinnert an die eigene Kindheit vielleicht, wenn man als Kind in den dunklen Keller gehen musste oder durch einen eine dunkle Straße und man hat laut vor sich hingesprochen, damit man sich nicht so einsam fühlt. Selbstberuhigung, Gebet als Autosuggestion. Worum geht's beim Beten? Ich möchte heute Morgen mit Ihnen einen ganz kurzen Satz anschauen, den der Herr Jesus gesagt hat. Ein Satz, den Sie sehr gut kennen, aus dem Vaterunser. Das Vaterunser beginnt ja: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Darum geht es uns heute Morgen. Dein Name werde geheiligt. Das steht Matthäus 6, Vers 9. Ein erster Gedanke, worum es beim Beten geht. Erstens, es geht um Gott. Dein Name. Beten hat also tatsächlich nicht die Funktion von Meditation, ich versenke mich in mir selber und komme dadurch irgendwie zur Ruhe. Es geht tatsächlich beim Beten nicht primär, nicht zuallererst um uns Menschen. Dein Name, dein Reich, dein Wille. Es geht in erster Linie um Gott. Wahrscheinlich kennen wir diese Erfahrung. Wir sind ja beim Beten, glaube ich, alle ganz schnell dabei, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse und Belange vor Gott bringen. Ich sage nochmal, das darf man ja auch. Das ist nicht die Frage, ob man das darf. Aber schwierig wird's, wenn wir nur noch darum kreisen und nur noch sagen, bitte Herr, hilf und bitte Herr, mach und bitte Herr, tu und bitte Herr, ändere. Dann wird's irgendwann mal fade. In erster Linie, sagt der Herr Jesus, geht's beim Gebet um Gott. Sein Name, das Allererste und Wichtigste. Jetzt kann man ja und muss man ja auch fragen, was für einen Namen? Um was für einen Namen geht es denn da? Wir müssen ja wissen, zu wem wir beten, sonst könnten wir nur so wie die Indianer zum großen Geist beten oder zu einem Schicksal. Gott hat einen Namen. So schreibt es mal Pfarrer Lüthi, dieser Basler Pfarrer. Und er fährt fort, namenlos ist das Elend auf dieser Erde. Namenlos ist die Bosheit unter den Menschen. Denn die Finsternis lebt die Namenlosigkeit. Und das wissen wir schon daran. Haben Sie schon mal einen Brief ohne Absender bekommen? Einen anonymen Brief? Das ist was sehr Unangenehmes, wenn man nicht weiß, was für ein Name steht dahinter. Gott ist nicht namenlos. Gott ist kein namenloses Schicksal, kein unfassbares Geheimnis, keine abstrakte Idee. Gott ist eine Person. Gott ist ein Du. Gott hat einen Namen. Gott offenbart sich mit einem Namen. Er sagt, wer er ist. Der Teufel, ehrlich gesagt, der versteckt sich in der Dunkelheit. Der bleibt gerne unerkannt. Die Finsternis ist namenlos. Unser Gott hat einen Namen. Er gibt sich zu erkennen. Bei uns reisen ja jeden Samstag fast Gäste an. Und ganz oft geht's dann so, ich heiße so und so, wie heißen denn Sie? Und man stellt sich mit Namen vor. Damit ist schon ein bisschen eine Brücke geschlagen. Der Name meint die Person. Also unser Altvorderer sagte ja mal, Namen sind Schall und Rauch. Stimmt natürlich auf eine gewisse Weise bei den Größen dieser Welt auch. Bei den Menschen stimmt das schon. Viele Namen kennen wir schon lange nicht mehr. Der Name unseres Gottes sagt uns, wer er ist. Sein Name und sein Wesen gehören zusammen. In seinem Namen offenbart er sich. Da öffnet er einen Spalt zu diesem Geheimnis, wer er ist. Ich gehe jetzt noch mal kurz in den menschlichen Bereich. Ein bisschen ist das ja bei uns auch so. Mein Name, das bin schon auch wirklich ich. Und wenn ich irgendwo im Raum meinen Namen höre, gell, dann waren wir gerade noch hier beschäftigt und da beschäftigt, jetzt kommt der Name. Ah, es geht hier irgendwie gerade um mich. Gut oder schlecht, keine Ahnung. Aber wir hören unwillkürlich darauf, wenn unser Name fällt. Und den Namen eines anderen zu wissen, ist sogar ein Stückchen Macht. Also, wenn ich jetzt sagen würde, Sie Schwester da hinten an der Technik, passt Sie jetzt doch bitte auf. Entschuldigung, Schwester Sandra. Oder wenn ein Lehrer vor der Klasse steht und sagt, du da in der letzten Reihe mit dem blauen Pullover. Macht keinen Eindruck, aber wenn Sie sagen, Alfred, sei still. Ich habe keine Ahnung, ob hier einer Alfred heißt. Merken wir, das hat einen großen und macht einen großen Unterschied. Und wir kennen wahrscheinlich alle dieses Märchen, oh wie gut, dass niemand weiß. Genau. Den Namen Gottes kennen dürfen, ist ein ganz großes Vorrecht. Dadurch, dass ich seinen Namen wissen darf, kann ich ihn ansprechen. Den Namen zu kennen, schafft Vertrautheit, schafft Nähe, gibt mir die Möglichkeit der Zwiesprache. Ich darf den Namen des Herrn anrufen. Nun können wir fragen, welchen Namen gibt sich denn Gott? Im Alten Testament und dann im Neuen Testament. Und wenn wir jetzt zusammentragen würden, käme da ganz, ganz vieles dabei heraus. Ich nenne den wesentlichsten Namen im Alten Testament. Gott sagt, ich bin, der ich bin, Jahwe. Als Gott sich dem Mose vorstellt, und um Mose zu den Israeliten zu schicken, da sagt Mose, ja, und was sage ich, wenn sie mich fragen, was ist sein Name? Da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Das ist mein Name in Ewigkeit. Und das ist ein so großartig wunderbarer Name. Ich bin, der ich bin. Das heißt, ich ändere mich nicht. Ich bin morgen noch der, der ich heute bin. Bei uns Menschen ist das ja ganz oft anders. Also wir kennen ja den Politiker, der gesagt hat, was geht mich mein dummes Geschwätz von gestern an. Gott sagt, ich ändere mich nicht. Ich bin der gleiche, der ich bei Abraham und bei Mose war. Vor 4000 Jahren. Ich ändere mich nicht. Der Treue. Der sich treu bleibt und der dadurch auch uns treu bleibt. Der Gott der Väter. Hat mich auch nochmal so gefreut. Das steckt da ja auch mit drin. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich bin dieser Gott immer noch. Ich bin der Gott, der mit diesen Männern vor so viel tausend Jahren einen Bund geschlossen hat. Und dieser Bund gilt heute noch. Was für ein Gott. Man kann ja diesen Namen auch ein wenig anders noch übertragen. Dann kann man auch sagen, Gott sagt, ich bin da. Und wenn wir über Jahwe jetzt in diesem Augenblick sprechen, dann sagen wir auch, Gott ist da, hier bei uns. Und man kann sogar übersetzen, ich bin für dich da. Für dich. Ganz persönlich. Ein Gott, der mitgeht. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin Jahwe, dein Gott. Wenn Sie übrigens in manchen Bibelübersetzungen diesen Namen Herr in lauter Großbuchstaben lesen, dann steht da ja eigentlich im Hebräischen dieser Name Jahwe. Man kann noch ganz viele andere schöne Namen Gottes im Alten Testament schon finden. Ich nenne nur ein paar. Jesaja 63, Vers 16. unser Erlöser. Von alters her, das ist dein Name. Oder Jeremia 23, Vers 6. Dies wird sein Name sein, der Herr, Jahwe, unsere Gerechtigkeit. Oder Jesaja 57, 15. Dessen Name der Heilige ist, Herr, Jahwe, der Heerscharen. Manche von Ihnen haben hier schon Pfarrer Putschke erlebt oder kennen ihn auch sonst woher. Der hat mal gesagt, man kann sich ja mal ein ABC schreiben mit lauter Namen Gottes. Das ist übrigens dann auch eine gute Hilfe, wenn man nachts nicht schlafen kann. Kann man gut durchgehen. Jetzt waren wir beim Alten Testament. Jetzt gehen wir natürlich ins Neue Testament. Und dazu Philipper 2, Vers 9 und 10. Gott hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und jetzt kommt's, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller Knie. Der Jesus-Name, der höchste Name. Dieser Name ist Programm. Als Gott dem Josef den Namen für den Sohn offenbarte und sagte, er soll Jesus heißen, da erklärte Gott, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Jesus, in seinem Namen steckt Vergebung. Vergebung für das, was ich in dieser letzten Woche alles falsch gemacht habe. Das darf ich zu Jesus bringen. In seinem Namen, da steckt Vollmacht fürs Gebet. In Johannes 14, Vers 13 sagt der Herr Jesus, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Ich muss gar nicht kommen und sagen, Herr, ich komme, weil ich Magdalene Schmidt heiße und so eine tolle Frau bin. Sondern ich darf sagen, Herr Jesus, danke, ich darf in deinem Namen kommen und bitten. Im Jesus-Namen, das haben wir in der Geschichte vorhin aus Apostelgeschichte 3 gemerkt, da steckt Kraft. Im Namen Jesu von Christi von Nazareth, steh auf, steckt Vollmacht. Im Namen Jesu öffnet Gott uns die Tür in den Himmel. Johannes 1, Vers 12 kennen sicher viele von Ihnen auch auswendig. Wie viele ihn, Jesus, aufnahmen, denen gab er die Macht, das Vorrecht, Gottes Kinder zu heißen. Und dann geht der Satz noch ein bisschen weiter. Die an seinen Namen glauben. Jesus offenbart uns den Namen des Vaters. Jesus sagt uns, wer der Vater ist. In allem, was der Herr Jesus auf dieser Erde gelebt hat, hat er den Namen des Vaters offenbart. Der Sohn tut nichts ohne den Vater. Der Vatername, das ist der eigentliche Name, den der Herr Jesus im Blick auf Gott offenbart. Jesus kann in Johannes 14 sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und er kann auch sagen, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Man kommt zu allen möglichen Göttern, ehrlich gesagt. Also das ist kein Problem. Götter gibt es in unserer Zeit genug. Religionen gibt es haufenweise, selber produzierte und hochoffizielle. Aber wenn ich zum Vater im Himmel kommen will, zum einen wahren, lebendigen Gott, dann brauche ich Jesus. Vater unser, dein Name werde geheiligt. Das war unser erster großer Gedanke. Und noch das zweite. Es geht um Gottes Ehre. Geheiligt werde dein Name, geehrt. Es geht um Gottes Ehre. Jetzt könnte man ja sagen, ja, aber Gottes Name ist doch schon heilig. Das ist doch gar keine Frage. Er ist der Heilige. Und das stimmt auch. Im Himmel ist das auch klar, dass der Name Gottes, der Name Jesus, heilig ist. Im Himmel ist das bekannt. Aber in dieser Vaterunser-Bitte kommt die Bitte, dass sein Name auch bei uns auf der Erde geheiligt wird. Jemand schreibt es mal so, es ist die Bitte, dass mit diesem Namen bei uns anders umgegangen werde als mit allen übrigen Namen, auch mit unserem eigenen Namen, dass ihm Würde und Achtung zukommt, die ihm gebührt. Warum ist das nötig, darum zu beten? Weil es viele, viele Situationen gibt, in denen Gottes Name eben nicht geheiligt wird. Gott hat seinen Namen geoffenbart und hat damit riskiert, dass sein Name auch missbraucht wird. Jetzt reagieren wir ja schon ziemlich empfindlich, wenn irgendeiner unseren Namen irgendwie veräppelt. Ich kann jetzt gerade keine echten Beispiele nennen, ich weiß auch nicht, ob Sie es selber schon mal erlebt haben, dass man Ihren Namen so irgendwie lächerlich gemacht hat. Das können wir gar nicht brauchen. Ich möchte heißen, wie ich heiße. Also gut, ich kenne manche meiner Namensvetterinnen, die es nicht leiden können, wenn man ihnen ein A ans Ende macht, wo eigentlich ein E hingehört oder so. Aber das ist ja jetzt was Kleines. Gottes Name ist in der Hand der Menschen. Gott hat ihn geradezu in die Hand der Menschen ausgeliefert. Er hat es getan, er ging dieses Risiko ein, weil er uns lieb hat. Weil er will, dass wir wissen, wie er heißt und wie wir ihn ansprechen können. Aber was für eine Leidensgeschichte hat dieser Name Gottes schon hinter sich? Manchmal bis zur Unkenntlichkeit abgegriffen. Also das geht damit los, dass Leute sagen, ach Gott, ganz oft. Übrigens wissen Sie, wenn einer sagt Herr Je, dann sagt er eigentlich Herr Jesus. Also manche Dinge sind uns auch gar nicht so bewusst. Gottes Name, der falsch gebraucht wird, bis hin zu Kraftausdrücken, zu falschen Eiden, man schwört einen falschen Eid, bis hin zum gotteslästerlichen Fluch, bis hin zur weißen Magie, wo magische, okkulte Dinge getrieben werden im Namen Gottes oder wo Kriege geführt werden im Namen Gottes. Also, bisher sind wir ja vielleicht als Christen noch fein heraus. Ich sage es jetzt ein bisschen spitz. Bisher können wir noch sagen, die machen das. Ich nicht. Aber Sie wissen schon, gell? Die drei. Und dann wird uns vielleicht bewusst, dass auch bei uns manchmal der Name Gottes wie ein billiger Gebrauchsartikel verwendet wird. Ich wünsche dir Gottes Segen zum Geburtstag. Ja? Habe ich, Gott sei Dank, ist manchmal auch so, ja? Dass man sagt, ohne dass man es eigentlich wirklich füllt mit dem, was man sagen, ja doch auch sagen will. Und ich glaube auch, im Blick auf das Singen von Liedern passiert uns das wahrscheinlich allen immer wieder, dass wir es nicht bewusst singen, was wir da singen. Viele Lieder kennen wir so gut auswendig, da könnte man uns um Mitternacht wecken und wir könnten das noch mitsingen, so im Halbschlaf. Gedankenlos singen oder reden. Pfarrer Oberlin, manche von Ihnen kennen ihn vielleicht, war Pfarrer im Steintal in der Nähe von Straßburg. Und er hatte eine Schwiegermutter, die diese schlechte Angewohnheit auch hatte, immer wieder zu sagen, ach Gott. Und dann hat er eines Tages ein bisschen eine Rosskur mit ihr gemacht. Das war eigentlich eine liebe Frau und er mochte sie auch. Aber sie waren miteinander im Garten. Er fing an, die Raupen vom Kohl abzulesen. Und bei der ersten rief er: Schwiegermutter, ich habe eine Raupe. Die Mutter sagte: Töte sie. Bei der zweiten rief er: Schwiegermutter, schon wieder eine. Und bei jeder Raupe rief er: Schwiegermutter, schon wieder eine. Ach, töte sie doch, ruf mich nicht bei jeder Raupe. Und dann sagte Oberling: Ach, liebe Mutter, ich denke mir da nichts Böses dabei. Du weißt ja, dass ich dich lieb habe. Schwiegermutter, schon wieder eine. Und dann wurde es der Frau zu viel. Und sie ging zornig ins Haus und er ging ihr hinterher und sagte ihr: Liebe Mutter, machst du das nicht manchmal mit Gott auch so? Du rufst ihn und rufst ihn, aber du meinst ihn gar nicht. Wir können den Gottesnamen missbrauchen, indem wir ihn zu Nichtigem aussprechen. So heißt in den Geboten 2. Mose 20,7: Du sollst den Namen des Herrn nicht zu Nichtigem sinnlos aussprechen. Aber selbst das bleibt uns vielleicht noch ein Stückchen entfernt. Es geht uns tatsächlich noch näher. In 3. Mose 22 heißt es mal: Ihr sollt meinen heiligen Namen nicht entweihen. Wodurch? Dadurch, dass ihr meine Gebote missachtet. Dadurch, dass ihr nicht so lebt, wie es Gott entspricht. Wenn ich nicht so lebe, wie es Gott entspricht, entweihe ich seinen Namen. Wenn ich ungehorsam bin, entweihe ich seinen Namen. In Malachi 1 heißt es mal: Womit haben wir deinen Namen verachtet? Und Gott sagt: Ihr seid abgewichen vom Weg. Ich habe mich noch mal gefragt, was das heißt, den Namen Gottes entheiligen. Das kann heißen: Ich glaube nicht an seine Liebe. Ich glaube ihm nicht, dass er mich lieb hat, weil es mir nämlich gerade so schlecht geht. Damit entheilige ich eigentlich seinen Namen. Ich glaube nicht an seine Macht. Ich glaube nicht, dass er es wirklich im Griff hat. Das, was mich da gerade so maßlos bedrängt, ich vertraue nicht, dass er es echt im Griff hat. Dann lasse ich eigentlich an dieser Stelle, wo ich ihm nicht vertraue, Gott nicht Gott sein. Denn Gott ist doch der Allmächtige. Und dann sage ich: Es mag sein, du hast alles in der Hand, aber das nicht. Und damit entheilige ich doch seinen Namen. Ich kann ihn auch dadurch entheiligen, dass ich ihn schlicht und ergreifend nur vergesse. Ich denke einfach gar nicht dran, dass ich ja mit Jesus durch meine Tage gehen darf. Und wir entheiligen ganz gewiss Gottes Namen auch so, wenn wir anders leben, als es seiner Art entspricht. Wenn wir ausrasten, kennen Sie das? Ich kenne es leider. Oder wenn wir lieblos sind oder gereizt oder viele andere Dinge. Durch Sünde entheilige ich den Namen meines Herrn, mache ich ihm Schande statt Ehre. Und da schreibt Lüthi an dieser Stelle: Herr, hilf, wir entheiligen ja fort und fort deinen Namen und bereiten dir Schande über Schande. Hilf, dass dein Name geheiligt wird. Ich glaube, das kann man nur jeden Tag beten, in jeder Situation wieder neu sagen: Herr, dein Name soll geheiligt werden. Und Helmut Thielicke schreibt es mal so: Vater, dein Name spielt eine so grausam geringe Rolle in meinem Leben. Der Name meines Chefs, der Name des liebsten Menschen steht mir so viel höher und brennt mir so viel mehr auf den Nägeln als der deine. Es bedeutet uns oft so gut wie nichts, diesen Namen zu haben. Zeig uns, was wir an deinem Namen haben. Heilige deinen Namen. Vater, dein Name werde geheiligt. Vielleicht sagen wir jetzt, ja, ich merke, dass das tatsächlich auch mich betrifft. Nicht nur, weil ich nicht sage, ach Gott, aber dass es auch mich betrifft, dass ich Gottes Namen entheilige und dass ich es nötig habe zu beten, Herr, dein Name soll geheiligt sein. Aber wie geschieht das denn jetzt? Es geschieht ja nicht dadurch, dass ich mir jetzt vornehme, ab morgen mache ich das anders. Oder am besten gleich nachher nach dem Gottesdienst. Morgen ist schon wieder alles zu spät. Dass wir wirklich sagen, ich streng mich jetzt an, dass sein Name geheiligt wird in meinem Leben. Es funktioniert doch nicht, oder? Es gibt einen Weg, Gott sei Dank. Und der erste Schritt auf diesem Weg ist, dass der Herr Jesus den Namen des Vaters geheiligt hat durch und durch. Jede Sekunde seines Lebens hat er den Vaternamen geheiligt. Und er hat alle meine Unheiligkeiten mit sich genommen ans Kreuz. Und deshalb darf ich zu Jesus gehen und sagen, ich habe deinen Namen schon wieder Unehre gemacht. Ich habe mich schon wieder so verhalten, wie ich es nicht wollte, aber ich habe es getan. Vergib mir. Und Jesus nimmt meine Unheiligkeit, hat er auf sich genommen und an dieses Kreuz gebracht. Das ist der eine Schritt. Und der andere Schritt ist, dass ich sage, Herr, schreibe deine Jesusart, deinen Jesusnamen in mein Herz, dass du in mir und du durch mich lebst. Dass du durch mich lebst. Gottes Name wird geheiligt, wenn Jesus seine Art in meinen Tag, in mein Leben hineinschreiben kann. Meine Sache ist zu sagen, Herr, ich überlasse mich dir. Ich möchte, dass du deinen Namen in mein Leben schreiben kannst. Ich überlasse dir mein Leben. Gottes Namen ehren heißt für uns also dann ganz konkret, ich bitte darum, dass Jesus meine Lebensbereiche bestimmt. Möchte ich kurz noch ein bisschen entfalten. Ich bitte darum, dass Jesus die Art und Weise, wie ich meinen Beruf lebe, bestimmt. Ich bitte darum, dass Jesus die Art und Weise, wie ich meine Ehe und meine Freundschaften lebe, bestimmt. Dass er durch mich das macht. Ich bitte darum, dass Jesus bestimmt, was ich mit meinem Geld anfange. Oder mit meiner täglichen sonstigen Arbeit mache. Ich bitte darum, dass Jesus in mir lebt und durch mich lebt. Dann darf ich ihn übrigens auch bitten und sagen, Herr Jesus, bitte hab du den anderen durch mich hindurch lieb, mit dem ich nicht klarkomme. Das heißt, Gottes Namen heiligen. Ich sage, Herr Jesus, nimm du mein Leben und mach's bitte du. Und Gottes Namen heiligen und ehren heißt auch, Herr, ich vertraue dir. Ich bin einverstanden mit dem, wie du mich führst. Weil manchmal entehren wir Gott auch dadurch, dass wir rebellisch gegen den Weg sind, den Gott uns führen will. In einem Bunker bei Köln gibt es wohl eine Inschrift. Das war ein Bunker, in dem sich verfolgte Menschen eine Zeit lang aufhalten mussten. Und da schrieb einer, ich glaube an die Sonne, auch wenn sie nicht scheint. Ich glaube an Gott, auch wenn er schweigt. Ich glaube an die Liebe, auch wenn sie verborgen ist. Herr, ich vertraue dir trotzdem. Merken wir, geheiligt werde dein Name, das heißt dann nicht, ich bemühe mich jetzt. Ich will dafür sorgen, dass dein Name geheiligt wird in meinem Leben und in meiner Umgebung. Ich streng mich dafür an und bitte hilf mir ein bisschen dabei, dass ich heilig sein kann. Sondern es heißt, Vater, ich glaube dir, dass Jesus alles gemacht hat. Vater, ich gebe dir mein Leben hin, meine Tage, meine Stunden, dass du durch mich lebst. Ich will dir stillhalten. Dein Name werde geheiligt, Vater. Ich schließe mit dem, was Martin Luther gesagt hat. Gottes Name ist zwar an sich selbst heilig, aber wir bitten in diesem Gebet, dass er auch bei uns heilig werde. Diese Bitte darf ich vor Gott bringen. Heute, lieber Vater, soll dein Name durch mich geheiligt werden. Hauptsache, lieber Vater, dein Name wird geheiligt. Amen. Wir beten. Herr Jesus, und das ist unsere ganz große Sehnsucht, dass dein Name durch uns geheiligt wird, dass unser Leben ganz in deiner Hand liegt, dass du uns gebrauchen kannst. Herr, du weißt, wie unsere Herzen zu dir stehen, bei jedem Einzelnen. Ziehe du uns ganz nah zu dir hin und heilige du selbst deinen Namen durch uns. Wir möchten gerne auch bitten für unser Land und für unser Volk. Du weißt, wie oft gerade bei uns in Deutschland auch dein Name nicht geheiligt wird, durch Gesetze, die erlassen werden. Herr, erbarme du dich. Wir bitten dich von Herzen für die, die Verantwortung haben, in der Politik und in der Gesetzgebung, auch in der Wissenschaft und in der Wirtschaft. Wir bitten dich für alle diese Frauen und Männer, die so große Lasten der Verantwortung auf sich haben, dass du sie leitest. Und die, die dich schon kennen, denen gib Kraft und Vollmacht zu sagen, was zu dir passt. Herr, wir bitten dich aber auch für die vielen mühseligen, beladenen, kranken, schwachen, alten Menschen. Wir bitten dich für die, die so trostbedürftig sind, dass du heute durch unser Land gehst, über diese Welt gehst und tröstest und aufrichtest. Wir möchten dich gerne auch bitten, für die, die dein Wort weitersagen, in ihren Heimatländern und die, die in der Mission sind, bitte stärke du sie, gib ihnen Ermutigung und Vollmacht und Freude, dein Wort zu sagen. Wir bitten dich auch immer wieder für dein Volk Israel, dass du dein Werk auch dort an den Menschen tust, dass sie dich als ihren Messias erkennen und dass du die stärkst, die schon mit dir leben. Und auch für unsere verfolgten Geschwister wollen wir dich bitten, dass du nach ihnen schaust, nach denen, die heute vielleicht sehr verzagt sind. Bitte halte sie fest. Herr, wir danken dir, dass du dieser allmächtige Gott bist, dass deine Augen offen sind und dass du keinen übersiehst. Dafür loben und preisen wir dich. Amen. Das Vaterunser würde ich gerne heute mit Ihnen zusammen singen. Es gibt noch eine Abkündigung für alle unsere auswärtigen Gäste, ist das interessant. Und zwar werden wir am 14. Oktober, das ist ein Freitagabend, eine Soiree veranstalten, also eine kleine Abendveranstaltung mit Musik, weil wir konnten ja unser Tannenhöhe-Jubiläum nicht feiern, zweimal nicht. Und dann haben wir gedacht, dann machen wir es jetzt einfach im kleineren Rahmen. Also wer von den auswärtigen Gottesdienstbesuchern da gerne kommen will, Sie können sich nachher so einen Flyer gerne mitnehmen. Da kann man um 16.30 Uhr ankommen. Ab 17 Uhr ist ein kleines Programm. Und dann gibt es auch ein bisschen kleine kulinarische Köstlichkeiten. Ja, und da soll sich aber dann bitte anmelden. Das steht aber alles auf dem Flyer drauf. Vielleicht kennen Sie ja auch noch jemanden, von dem Sie sagen, ach, dem wollte ich immer schon mal die Tannenhöhe zeigen. Dann laden Sie gerne auch ein. Unsere Überschrift über diesen Abend, das ist aller Gastfreundschaft tiefster Sinn, dass einer dem anderen Rast gebe auf dem Weg nach dem ewigen Zuhause. Ja, darum soll es an diesem Abend gehen. Und dann bitten wir noch um den Segen. Und wenn es geht, stehen Sie bitte dazu auf. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Eine behütete, gesegnete neue Woche. Auf Wiedersehen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.